Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wutko, guten Abend. Zumindest Moskau steht Kirill Serebrennikow wieder offen. Geschlossen wurde dagegen die Thüringer Akte gegen das Zentrum für politische Schönheit. Nicht nur die ersten beiden Themen dieser Stunde begleitet Jacques Brel, der nur gut 10 Jahre erfolgreich Musik machen konnte, weil ihm nur 49 Jahre Leben vergönnt waren. Heute vor 90 Jahren geboren, schwelgt auch Fazit in den Chansons, der Stimme, dem Temperament des Belgiers. Wie oft hieß es in den Nachrichten, weiter gilt Hausarrest für Kirill Serebrennikow. Heute hat sich das Blatt zwar nicht gewendet, aber ein bisschen in die Frühlingssonne gedreht. Der Regisseur darf nach 1,5 Jahren in 4 Wänden wieder durch die russische Hauptstadt gehen. Auch wenn Freiheit natürlich etwas anderes meint. Es berichtet Tilko Gries in Moskau.
Der Hausarrest war in der Vergangenheit in regelmäßigen Abständen mehrfach verlängert worden und es war gängige Annahme unter Beobachtern und Journalisten, dass sich daran heute nichts ändert. Gerichte in Russland, haben sie erst einmal eine Entscheidung getroffen, sind nicht dafür bekannt, dass sie sich öffentlich korrigieren. Was im Gerichtssaal passierte, ist in einem YouTube-Video zu sehen. Gefilmt hat ein Journalist des Netzmediums Medusa. Die Richterin erklärt, dass der Hausarrest für die Beschuldigten aufgehoben werde. Als das entscheidende Wort fällt, huscht ein ungläubiger Ausdruck über das Gesicht der Mitangeklagten Sophia Apfelbaum. Kirill Serebrennikow reckt einen Arm in die Höhe. Kurz darauf verlässt der Regisseur das Gerichtsgebäude selbstständig zu Fuß. Nach bisherigen Terminen im Gericht wurde er stets von Beamten in seine Moskauer Wohnung gefahren. Vielen Dank allen, die uns unterstützen und sich um uns sorgen. Danke den vielen guten Menschen, auch allen, die jeden Tag während meiner 2-stündigen Spaziergänge auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, halten Sie durch, wir sind auf Ihrer Seite und solche Dinge. Das ist unglaublich berührend, Ihre Hilfe ist so notwendig. Die täglichen Spaziergänge hatte er unternehmen können, weil das Gericht sie ihm gestattet hatte, allerdings nur in seinem Viertel Chamowniki in der Nähe des Moskauer Zentrums. Nicht erlaubt war es ihm, zu seiner Arbeitsstätte zu gelangen, dem Gogol-Zentrum. Ebenso wenig hatte das Gericht ihm gestattet, zu seiner im Sterben liegenden Mutter nach Rostow am Don zu fliegen. Er durfte erst dorthin reisen, als sie bereits gestorben war. Nun darf er sich wieder frei bewegen, jedoch nur in Moskau. Bei aller Freude im Gerichtssaal heute, das Strafverfahren gegen ihn und die übrigen Angeklagten wird weiter fortgesetzt. Darauf verwies auch Serebrennikow selbst in einem seiner kurzen Statements. Das ist alles noch nicht zu Ende. Wir müssen weitermachen und vor Gericht unsere volle Unschuld beweisen. Der Regisseur und einige seiner früheren Mitarbeiter sind angeklagt, in der Zeit von 2011 bis 2014 staatliche Fördermittel veruntreut zu haben. Sie hatten damals einen Wert von etwa 3,3 Millionen Euro. Staatsanwalt Lavrov hatte im vergangenen November bei Prozessauftakt gesagt, Serebrennikow hat das Handeln aller Mitglieder dieser Gruppe geleitet und koordiniert mit gemeinschaftlichem verbrecherischem Vorsatz. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich an dieser Einschätzung der Anklagebehörde etwas geändert hat. Entsprechend fallen viele Reaktionen in der Moskauer Kulturszene heute zwar erleichtert aus, sie verweisen aber auch auf die weiter drohende Haftstrafe. Die Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya wird vom Medium RBK so zitiert. Das Urteil wird, so denke ich, kein Freispruch sein. Im besten Fall wird Kirill zu einer Haftstrafe verurteilt, die seinen schon abgesessenen Hausarrest nicht übersteigt, und dann wird er freigelassen. In Russland wird nun spekuliert, was das Gericht, das wie wohl alle Gerichte des Landes für politische Weisungen empfänglich ist, zu seiner überraschenden Entscheidung bewogen hat. Ins Auge fällt die Bemerkung eines mit Wladimir Putin eng verbundenen, sehr bekannten Moderators im Staatsfernsehen, Dmitri Kiseljow. Der hatte vor kurzem in seiner sonntäglichen Sendung minutenlang über das, nach seinen Worten, in der russischen Kultur enthaltene Element der Repression resoniert. Allein Wladimir Putin setze dem, Zitat, kleinen Stalin, den so viele Menschen in sich trügen, Grenzen.
Prozess затягивается.
Die Ausführungen des Moderators, insgesamt 16 Minuten lang, mündeten in den Appell, Angeklagte mit mehr Augenmaß, auch milde, zu behandeln. Es sieht danach aus, als habe das Gericht die Botschaft aus dem Kreml verstanden und heute umgesetzt.
Also mal schauen, wie es weitergeht. 17 Monate war es erlaubt, die Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit auf Schritt und Tritt und Wort zu beobachten und zu belauschen. 5 Tage, nachdem das öffentlich wurde, sind die Ermittlungen eingestellt worden nach einem Treffen des Thüringer Justizministers mit der Generalstaatsanwaltschaft in Gera. Der Staatsanwalt, der die Ermittlungen verantwortet, ist, so heißt es behördlich, mit anderen Aufgaben betraut worden und wird auch nicht mehr Pressesprecher der Behörde sein. In der Kultur vom Tag kommentiert Henry Bernhard.
Was lange währt, wird manchmal gut, manchmal geht es aber auch mit bitterem Nachgeschmack zu Ende. Im Falle des Ermittlungsverfahrens gegen das Zentrum für politische Schönheit sollte es nicht beim Nachgeschmack bleiben. Hier muss es politische und juristische Nachuntersuchungen geben. Die Geschichte war ein Novum. Noch nie wurde in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte einer Künstlergruppe unterstellt, eine kriminelle Vereinigung zu sein, deren Ziel es ist, Straftaten zu begehen. Zwar wurde das Ermittlungsverfahren gegen das Zentrum für politische Schönheit heute auf Druck des Thüringer Justizministers und des Generalstaatsanwalts eingestellt, aber es stellen sich immer mehr Fragen. Wie kann ein offensichtlich absurdes Ermittlungsverfahren fast 500 Tage andauern, ohne dass dem ermittelten Staatsanwalt auf die Finger geschaut wird? Welche politische Agenda verfolgte der Staatsanwalt Martin Schechner in dem Verfahren, das der Schnüffelei Tür und Tor öffnet, bei dem eine Anklage nicht denkbar, vielleicht auch gar nicht vorgesehen war? Wurden V-Leute eingesetzt, Telefone abgehört? Hat er sich gar von dem rechtsextremen Vorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke, zu dem Ermittlungsverfahren auffordern lassen? Denn Höcke hatte das Zentrum für politische Schönheit gerade 4 Tage vor Eröffnung des Verfahrens öffentlich als kriminelle Vereinigung bezeichnet. Eine Parteispende des Staatsanwalts für die AfD lässt eine politische Nähe vermuten. Der Blick auf andere Verfahren, die der Staatsanwalt in Gera geführt oder auch eingestellt hat, lässt noch Böseres vermuten. Da ist von völlig überzogenen Razzien gegen linke Aktivisten die Rede, von maßlosen Vorhaltungen. Dagegen wird dem Staatsanwalt eine übergroße Nachsicht auf der anderen Seite des politischen Spektrums nachgesagt. Holocaustleugner und Antisemiten können mit Nachsicht rechnen, ebenso AfD-Politiker, die gewalttätige Drohungen gegen linke Politiker ausstoßen. Auch Rassisten genießen das Verständnis des Staatsanwalts. Dass Afros nicht wie wir seien, sondern Urmenschen, die in die Zivilisation hineingezwungen worden seien, sei weder beschimpfend noch böswillig verächtlich machend, sondern eine Äußerung zur Zivilisationsgeschichte. Ein deutscher Staatsanwalt des 21. Jahrhunderts, der eine solche politische Schlagseite hat und für den die Menschenwürde des Grundgesetzes so wenig zählt, ist wohl fehl am Platze. Darüber muss sich der Thüringer Justizminister, der in der Sache erst auf erheblichen Druck tätig wurde, Gedanken machen. Und das Zentrum für politische Schönheit besteht zu Recht auf Akteneinsicht.
Der Kommentar von Henry Bernhard, unser Korrespondent in Thüringen. IFF, das Internationale Frauenfilmfestival. Eine Erfindung der 80er, deren 36. Ausgabe morgen beginnt. Mit einer neuen Chefin, Silke Räbiger, hat den Stab an Maxa Zoller übergeben. Schönen guten Abend, Frau Zoller.
Guten Abend. Hallo.
Bilderfallen, Täuschung, Tarnung, Maskerade, das ist Ihr erstes Motto für 138 Filme aus 38 Ländern. Welcher grundsätzliche Gedanke steckt dahinter?
Es ging mir um 2 Sachen, um mit dem Publikum ein aktives Spiel spielen zu können. Und das kann man natürlich sehr gut mit Filmen, die einen Ass im Ärmel haben. Also mit Filmen, die einen austricksen, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Das ist eine Falle, die Falle, die wir stellen. Und unser Publikum soll mitmachen und mit uns spielen und gut aufpassen, dass sie nicht drauf reinfallen. Und zum zweiten Mal hat das sehr viele tolle Themen entstehen lassen. Denn Bilderfallen haben wir in unseren Körpern, Bilderfallen haben wir in der Geschichte. Bilderfallen haben wir in unserer Gesellschaft. Also es ist ein sehr visuell starkes Thema, aber ich freue mich sehr drauf, mit dem Publikum das zusammen zu entdecken.
Wir sprechen, wenn es um Worte geht, von Fake News. Sind Ihre Bilderfallen also cineastische Fake News?
Ja, also es ging uns darum, genau bei dem Thema Fake News nicht zu sagen, wir machen keine Fake News, wir sind die Guten, wir zeigen den Weg, sondern es ging darum zu sagen, aber wir spielen mit. Ihr denkt, ihr könnt Fake News machen, können wir auch und wir können es besser.
Jetzt sagen Sie doch aber mal, ohne allzu viel zu verraten, einen einzigen Trick, den würden wir natürlich gerne wissen und jetzt einfach mal sagen, alle Zuschauerinnen und Zuschauer des IFFF müssen jetzt mal kurz weghören.
Also ich bin ja nach 20 Jahren Ausland zurück nach Deutschland gekommen und mir ist aufgefallen, dass man so die eigene Geschichte noch nicht so sehr selbst analysiert hat. Und da dachten wir, gut, dann machen wir was zu den blinden Flecken in der deutschen Geschichtsschreibung. Das heißt bei uns neue Archive, denn wir wollten mit den Filmen, die wir zeigen, neue Geschichten, neue Archive aufmachen. Da gibt es zum Beispiel den Film Born in Evin von der deutschen Schauspielerin Mariam Zari, die aber in Iran in einem Gefängnis geboren wurde in den frühen 80er Jahren und diesem Film jetzt zurückverfolgt, was das eigentlich war, diese Geburt, über die ihre Mutter nie gesprochen hat.
Und wo tricksen Sie da die Zuschauerinnen und Zuschauer aus?
Also in diesem neuen Archivsektion geht es darum, um eine Geschichte, die man für wahr nimmt, für echt hält, aber dann eigentlich sieht, dass darunter unter dem Teppich noch sehr viel anderes liegt.
Sie zeigen ja nicht nur aktuelle Spielfilme beziehungsweise diese blinden Flecken aus den Archiven. Sie haben Dokus, Experimentalfilme, die sind aber auch manchmal schon ein paar Jährchen älter. Zum Beispiel habe ich gelesen The Watermelon Woman von 1996. Wie viele Filme haben Sie eigentlich gesichtet und wonach genau haben Sie gesucht, um diese Bilderfallen zu finden?
Also ich habe natürlich sehr viel gesehen, Dokumentarfilme, Spielfilme, experimental, ich und mein Team. Wir schauen uns die Dinge zusammen an. Ich habe sozusagen eine Bulimie von Filmen hinter mir. Wir achten darauf, dass es Filme sind von hoher Qualität im Konzept und auch visuell, aber auch Filme, die natürlich im Publikum ansprechen, was den Diskurs und Diskussion mit dem Publikum ermöglicht.
Und Frauen stehen in den Filmen im Mittelpunkt oder kann es auch sein, dass diese Filme sich mit allen möglichen Menschen beschäftigen, aber von Frauen gemacht wurden? Wie werden Sie da dem Anspruch und dem Titel ja auch Ihres Festivals gerecht?
Es geht darum, dass wir Frauen fördern wollen, Frauen hinter der Kamera, Regisseurinnen fördern wollen. Die Geschichten, die die erzählen, das überlassen wir denen. Wir haben einen Film, in dem kaum eine Frau vorkommt. Das ist nämlich Wajib von Anne-Marie Yassir aus Palästina. Das erzählt die Geschichte von einem Vater und einem Sohn. Eine ganz tolle Geschichte, aber die Frauen sind da sehr im Hintergrund.
Sie haben Filme aus 50 Jahren gesichtet, zu Täuschung, Tarnung, Maskerade. Haben Sie da eine Entwicklung ausgemacht, was das Thema anbelangt? Wurde das in den 60er Jahren filmisch anders erzählt als beispielsweise heute mit aktuellen Filmen?
Also ich denke mir, das Thema des Austricksens ist schon etwas aus der Postmoderne, also sagen wir mal so aus den späten 70er und 80er Jahren, also der Zeit, als die 68er-Bewegung zu einem Stopp kam und man sich andere Taktiken der politischen Kritik finden musste. Und vielleicht ist es wie so eine Zeitspirale, die nun wiederkommt. Wir kommen wieder in so eine politische Krise im Moment und man braucht andere Taktiken, eben zum Beispiel dieses Mitspielen mit den Fake News, anstatt zu sagen, aber ich weiß, wo geht's lang.
Welchen politischen Anspruch, also Sie haben das Stichwort ja gegeben, haben Sie mit dem Festival als deren Chefin?
Der politische Anspruch ist erst einmal, Plattformen für die Diskussion bereitzustellen und Eigenanalyse zu betreiben. Ich finde, wir müssen uns selber erstmal reflektieren, bevor wir es über andere tun. Ich möchte gerne über Frauen in Deutschland reden, über die Internationalität in Deutschland, auch über die Klassengesellschaft. Das sind alles Themen, die hier noch nicht so angekommen sind, wenn man es mal vergleicht mit Frankreich oder auch Großbritannien.
Was ist denn hier noch nicht so angekommen?
Also zum Beispiel das Thema der Wende. Finde ich, ist noch nicht ausgehend diskutiert in den 90er Jahren, was da passiert ist. Das Thema der Klasse. Ich wuchs auf in Deutschland der 80er Jahre, da gab es keine Klasse. Es war eine Wohlfahrtsgesellschaft. Aber jetzt, wenn man älter ist und zurückguckt, merkt man sehr wohl, dass es eine Klassengesellschaft ist. Und ich finde, das müssen wir diskutieren. Auch im Ruhrgebiet müssen wir auch die Krise der Männlichkeit diskutieren. Ich finde, das kann sehr viel Spaß machen, ist sehr intelligent, aber muss sich auch trauen.
Wenn Sie jetzt eine Filmbulimie hatten, was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
Also mein Tipp ist The Beast in the Jungle von Clara van Gool. Das ist ein Tanzfilm aus den Niederlanden, der wunderschön ist. Das ist wirklich ein Film, wo die Kamera tanzt. Nicht nur die Tänzer, sondern auch die Kamera. Es ist eine Liebesgeschichte, die geht über Jahrhunderte. In einer Szene hat man das 18. Jahrhundert und das Jetzt in einer Szene drin. Das ist Zeit und Raum verschieben sich im Tanz. Das ist ein ganz toller, sinnlicher Film.
Das 36. Internationale Frauenfilmfestival von morgen bis zum 14. April dieses Jahr in Dortmund. Und ich danke Maxa Zoller.
Vielen Dank Ihnen.
Ein rettendes Ufer für die Wüstenbewohner, weil es dort Wasser und Nahrung gab. So wurde der Sahel einst beschrieben, der Streifen südlich der Sahara, der sich einmal quer durch den afrikanischen Kontinent zieht, von Senegal im Westen bis nach Eritrea im Osten. Diese 6000 Kilometer beschäftigen das Hebbel am Ufer in Berlin. Timbuktu is back heißt das Festival über künstlerische Positionen in Tanz und Theater im Sahel. Eberhard Spreng mit Impressionen über viel mehr als die Hauptstadt von Mali.
Ein finsteres Ritual hält die Akteure in der Performance Tapis Rouge gefangen. Einer formt aus Sand und Erde serienweise kleine Kugeln, ein anderer hockt auf einem kleinen Hügel, gräbt im Sand und birgt aus ihm eine Reihe von einfachen Stoffpuppen. Sie könnten ein Bild sein für all die Toten, die in den völlig unzureichend abgesicherten, improvisierten Bergwerken verschüttet werden, in denen in Burkina Faso nach Gold gegraben wird. Nach Besuchen solcher Minen hat die aus der Elfenbeinküste stammende Choreografin Nadia Beugré die bei weitem stärkste Arbeit des kleinen Festivals im Kreuzberger Hau entwickelt.
Ich bin mit meinem Team das Risiko eingegangen, ein 60 Meter tiefes Loch zu graben und dann 2 Tage lang darin zu bleiben. Es ging darum, die Situation zu begreifen, der sich Menschen in der Mine täglich aussetzen. Auch wenn sie hören, dass es Tote gab, machen sie weiter. Ich wollte diese Menschen würdigen. Ihnen wollte ich einen roten Teppich ausrollen.
Der titelgebende, aber nicht auf der Bühne auftretende rote Teppich ist in Nadia Beugrés Vorstellungswelt auf seiner Unterseite voll von Staub. Und dieser Staub ist die Lebenswirklichkeit der mittellosen Arbeiter, Frauen und Kinder. Eingeladen hat diese Arbeit der Kurator Alex Moussa Savadogo, der Produktion von Künstlern aus verschiedenen westafrikanischen Ländern unter dem programmatischen Titel Timbuktu is back versammelt hat.
Timbuktu war eine bedeutende Stadt in Afrika, ein geschichtsträchtiger Dreh- und Angelpunkt. Die Dschihadisten haben aus Timbuktu eine No-Go-Stadt gemacht. Der Festivaltitel Timbuktu is back versteht sich als Akt des kulturellen Widerstandes und der Hoffnung.
Dass diese Hoffnung nicht vergeblich ist, beweist der Kurator, der auch das Kulturprogramm in Christoph Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso verantwortet, mit der Projektion des Dokumentarfilms Gao, Widerstand eines Volkes von Kassim Sanogo. Der behandelt das Jahr 2012, als Dschihadisten Kulturerbestätten in Timbuktu zerstörten. Im Film aber tritt die Bevölkerung einer kleinen Stadt in Nordmali den Milizen fast unbewaffnet, aber zahlreich entgegen. Es gab Drohungen und dann die Ankündigung, das Mausoleum zu zerstören. Aber dann haben die Dschihadisten die Entschlossenheit und den Widerstand der Bevölkerung gespürt, ein Kulturerbe zu schützen, das ihnen viel wert ist. Das erklärt ein alter Mann in Gao, dem Dokumentarfilmer. Die Sahelzone ist Schauplatz zahlreicher Konflikte und gesellschaftlicher Umbrüche, die sich auch in der Produktion Désir d'Horizon vom Wunsch nach Horizonten des Tänzers und Choreografen Salia Sanou zeigen. Wie Nadia Beugré entwickelte der aus Burkina Faso stammende Sanou seine Arbeit aus eigenen Recherchen in Lagern für Geflüchtete in Burundi und Burkina Faso.
Désir d'Horizon beruht auf meinen Beobachtungen in diesen Lagern. Die Körper der Menschen dort zu beobachten, hat mich als Tänzer sehr inspiriert. Mein Stück ist kein Dokument der Lagermisere, sondern eine poetische Reise, die dem Publikum Gedanken über die Conditio Humana in den Lagern erlauben soll.
Erstaunlich wenig von Lethargie oder Verdruss ist in dieser Arbeit spürbar. Schön ist das Festival immer dann, wenn europäische Erwartungshaltungen auf rätselhafte Bilder stoßen, auf zunächst Unergründliches, eben auf Poetisches. Das gelingt Alioune Diagne in seinem Solo leider nicht, das sich der afrikanischen Boxlegende Battling Siki widmet. Oh, Der Rassismus, der dem ersten afrikanischen Boxweltmeister in den 1920er Jahren entgegenschlug, ist zwar wie manches andere biografische Motiv Teil der Tanzperformance. Aber der weiße, vom Rassismuserbe belastete Blick auf den schwarzen Körper wird hier nicht zum Thema tiefergehender Erkundungen. Auch Serge-Aimé Coulibaly's Kirina, mit dem das Festival zum Abschluss kommen wird, schafft es trotz der Mitwirkung von bekannten Künstlern wie der Sängerin Rokia Traoré und dem Autor des viel diskutierten Afrotopia, Felwine Sarr, kaum Folklore und Klischee hinter sich zu lassen. Und außerdem gab es im Programm wieder mal ein von deutschen Behörden verhindertes Konzert. Visa wurden den Musikern aus Mali nicht erteilt. Deutschland, dessen Museen geraubte Kunstwerke von toten afrikanischen Künstlern nicht zurückgeben wollen, muss wenigstens lebende afrikanische Künstler hereinlassen, damit diese in einem öffentlichen Kulturhaus auftreten können.
Timbuktu ist back. Eberhard Spreng über das Festival im Hebbel am Ufer in Berlin, das morgen endet. Jetzt folgt Chantur Kiran.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Bühnenstreit in Halle spitzt sich zu. Der Geschäftsführer der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, Stefan Rosinski, meldet sich in einem offenen Brief zu Wort. Darin weist er die Vorwürfe zurück, die das Ensemble des Neuen Theaters und Thalia Theaters heute ebenfalls in einem offenen Brief zur, so wörtlich, Betriebsklimakatastrophe veröffentlicht hat. Darin stellt sich das Ensemble hinter ihren Theaterintendanten Matthias Brenner, der Rosinski vor einigen Tagen Mobbing vorgeworfen hatte. Das Ensemble zeigt sich so wörtlich massiv irritiert über das destruktive Potenzial der Geschäftsführung und appelliert an den Deutschen Bühnenverein, im Streit zu vermitteln. Rosinski wiederum zeigt sich in seinem offenen Brief davon irritiert, dass nicht das direkte Gespräch mit ihm gesucht wurde. Zu diesem sei er aber weiter bereit. Das Hongkonger Museum des 4. Juni 1989, das an die Toten vom Tiananmen-Platz in Peking erinnert, ist bei einem Einbruch verwüstet worden. Es entstand vor allem Sachschaden an der Stromversorgung. Aktuell wird das Museum renoviert und soll Ende April wieder eröffnet werden. Ein Sprecher des Museums sagte:
"It is quite likely there's some political motive."
Es scheint mir ziemlich wahrscheinlich, dass die Tat politische Motive hat. Es ging den Tätern offenbar gar nicht darum, irgendetwas zu stehlen, sondern nur darum, eine baldige Eröffnung zu verhindern.
In China ist die Thematisierung des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens tabu. Im autonomen Hongkong hingegen herrscht Meinungsfreiheit. Mehrere tausend Menschen kamen dabei ums Leben, als Soldaten auf Studierende schossen, die mehr Demokratie forderten. Ein 7-stündiges Theaterstück über modernes schwules Leben hat in London gleich mehrere Olivier Awards gewonnen, den wichtigsten britischen Theaterpreis. Das Drama The Inheritance von Matthew Lopez über junge Männer in New York, eine Generation nach der AIDS-Krise, wurde als bestes Stück ausgezeichnet. Auch Regisseur Stephen Daldry und Schauspieler Kyle Soller wurden ausgezeichnet. Der Türkei-Korrespondent des Berliner Tagesspiegels, Thomas Seibert, ist 4 Wochen nach seiner erzwungenen Ausreise wieder in Istanbul. Seibert musste die Türkei am 10. März gemeinsam mit dem ZDF-Korrespondenten Jörg Brase verlassen. Beiden Journalisten wurde die Akkreditierung ohne Angabe von Gründen verwehrt. Seibert berichtet seit 1997 aus der Türkei.
Das Maxim-Gorki-Theater in Berlin, kein Elfenbeinturm, sondern eine Bühne, die sich einmischt und mitmischt. Gestern und heute am Welt-Roma-Tag gab es Musik, Lesung, Performance und Theater, um nicht nur an Schicksale von Roma und Sinti im Nationalsozialismus zu erinnern. Janis Elbera hat eine Roma-Allrounderin aus Großbritannien getroffen, die im Haus von Jermin Langhoff Stellung bezieht.
Nein, weit kommt man nicht, wenn man die britische Sängerin, Schauspielerin und Romney Raya May Knight mit den üblichen Zuschreibungen einfangen will. Selbst dann nicht, wenn man sich so redlich bemüht, wie der Sprecher in Yael Ronens Hit-Inszenierung Roma-Armee, für die Raya May Knight seit 2017 auf der Bühne des Berliner Gorki-Theaters steht.
This is Raya. She's a woman. She's Roma. She's English. She's a British traveller. No. She's a Romani shell trap. No, she's a traveling Roma. Oh, fuck it. She's a gypsy.
dass am Ende trotz aller angestrengten Differenzierung oft dann doch das in deutschen Ohren schwierige Wort Gypsy steht, findet Ryan May Knight selbst allerdings völlig unproblematisch.
I mean, for me the word Gypsy isn't a stereotype word because I come from England.
Für mich bedeutet das Wort Gypsy kein Stereotyp. Ich komme aus England und dort ist Gypsy nicht das gleiche wie in der deutschen Übersetzung. Es hat nicht die gleiche Bedeutung, nicht die gleiche Geschichte. Hier ist es ein offizieller, anerkannter Begriff für eine bestimmte Ethnizität. Aber wenn ich erkläre, dass ich eine Romni bin, dann fragen die Leute immer, du kommst aus Rumänien? Also sage ich, ich bin britisch, Romani, Gypsy. Ich muss den Leuten einfach ein paar Referenzen hinwerfen, mit denen sie etwas anfangen können.
Dass Ryan May Knight schon durch ihre Erscheinung zu ziemlich allen Klischees widerspricht, die viele noch immer mit den Roma verbinden, bringt sie in eine besondere Position. Niemand hat mich je verdächtigt, eine Romni zu sein, sagt sie auf der Bühne in Roma Armee. Trotzdem sieht sie sich in der Verantwortung gegenüber ihrer Herkunft und der marginalisierten Kultur der Roma. Ob das nicht auch eine Last sein kann?
No, I think it's quite fun to be the one that breaks people's cultural assumptions.
Nein, ich finde, es macht sogar Spaß, die kulturellen Vorstellungen, die die Leute von Roma haben, aufzubrechen. Allein schon durch meine Existenz. Sie können ja wohl kaum anzweifeln, dass es mich gibt.
Anlässlich des Roma Day steht Ryan May Knight am Gorki außer in Roma Armee auch in der Leseperformance Gypsy Reports and Songs from Brexit Land auf der Bühne. Zu den Texten von Damien LeBar, der aus seinem Buch The Stopping Places liest, singt sie Songs aus der Tradition der englischen Romani-Chal Travelers. Melancholisch beschwört das dunkle Timbre ihrer Stimme dabei die längst untergegangene Welt der Pferdewagen- und Wandermusiker. Dass der bevorstehende Brexit ihres Heimatlandes auch für die britischen Roma bittere Konsequenzen haben könnte, dafür sieht Ryan May Knight schon jetzt erste Anzeichen.
Yeah, I think inevitably it will have a negative impact on the Gypsy Roma Traveller Community in England.
Das wird unvermeidlich einen negativen Einfluss auf die Roma-Community in England haben, auf die indigenen Roma und auf diejenigen, die nach England migriert sind. Denn derjenige Teil der Gesellschaft, der schon jetzt verfemt ist, wird in einem Land, das gerade viele finanzielle Schwierigkeiten, Instabilität und Angst erlebt, schnell zum kleinsten gemeinsamen Nenner für unterschiedliche Projektionen. Und in England sind der kleinste gemeinsame Nenner fast immer die Roma. Diese Angst vor dem Außenseiter, dem anderen, die ja eh schon das gesamte Brexit-Narrativ befeuert, kann für die Roma in England nichts Gutes bedeuten. My blood is strong, tell the Kushti drum.
My blood is strong. Auch deshalb hat die Sängerin nun pünktlich zum Roma Day einen Song veröffentlicht, der fernab aller Stigmatisierungen die Kultur der Roma feiern will. I Will Roam heißt er und war zuvor auch schon am Ende von Yael Ronens Roma Armee zu hören.
So this song is a song that I originally wrote when I was 14 and it was about how I felt about my Romani.
Diesen Song habe ich ursprünglich geschrieben, als ich 14 Jahre alt war, und er handelt davon, wie ich mit meinem Erbe als Romni umgehe. Wir haben dann eine neue Version gemacht und ich habe die Texte so umgeschrieben, dass sie zu den Themen passten, die wir in der Produktion behandelten. Also Gemeinschaft, das Recht auf die eigene Erzählung, Stolz und den Kampf um unseren Platz in der Geschichte und im gegenwärtigen Europa. Ihn jetzt unabhängig von Roma Armee zu veröffentlichen, ist für mich ein Statement, das ich unbedingt machen wollte. Denn ich denke, dass dieser Song zu einem Dialog über uns in der Mainstream-Kultur beitragen kann, der weiter gestärkt werden muss.
Ryan May Knight im Berliner Maxim Gorki Theater auch am heutigen Internationalen Roma-Tag zu erleben. Europa, das ist gerade eine äußerst vertrackte Angelegenheit. Was folgt auf das Chaos in Großbritannien? Mit welchen Konsequenzen für uns alle? Was, wenn die Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl mindestens nationalistische Zeichen setzen? Fragen, die auch europäische Museumsmacher umtreiben. Befürchtungen, denen sie entgegenwirken wollen. Deshalb trafen sich heute im Centre Pompidou die Direktoren großer Museen für moderne und zeitgenössische Kunst aus Paris, Madrid, Warschau, Manchester, Eindhoven und Luxemburg. Dabei auch Caroline Christoph Bakajew, Chefin der Documenta 13, und der Fotograf Wolfgang Tillmanns. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König hat zugehört. Gab es gute Ideen für ein europäisches Kunstbollwerk oder wurde kontrovers diskutiert, beklagt?
Also es machten vor allen Dingen Zweifel allerorts die Runde, und zwar ganz grundlegende Art. Streckenweise hatte man den Eindruck, so eine Art Happening des Dekonstruktivismus beizuwohnen, also des Begriffes, des Bildes von Europa und eben auch der Aufgabe der Kunst in diesem Europa. Also da wurden Fragen gestellt wie, was ist Europa, europäische Kunst, gibt es sie überhaupt noch? Wovon sprechen wir, wenn wir dazu auffordern, europäische Werte zu verteidigen? Mit solchen Fragen wurden ganze Viertelstunden zugebracht. Und dann fragten manche der Museumsleute, gibt es irgendetwas, was wir Museen können, was andere nicht können? Und da wurde dann zum Beispiel eben auch genannt, ja, genau dieses grundsätzliche Infragestellen von all dem, was zum Beispiel von der europäischen Politik gerne als grundlegende Überzeugung, als ewige Wahrheit, als Sicherheit verkündet wird. Dieses können wir infrage stellen und das müssen wir auch tun, um das alte Bild von Europa, das als ein überlebtes Bild von Europa dargestellt wurde, da fanden sich auch große Übereinstimmungen, diesem müssen wir etwas entgegensetzen. Wir müssen ein neues Bild von Europa schaffen. Und das, so war am Ende die einhellige Meinung, kann nur die Kunst und kann auch nur die zeitgenössische Kunst.
Was ist denn das neue Bild des Europäischen Hauses für die Teilnehmer an diesem Symposium?
Es ist vor allen Dingen ein Bild, das sich von der alten Erzählung, sage ich mal, trennt, von der alten Erzählung der europäischen Geschichte. Man will weg vom eurozentristischen Blick, man will auch weg vom jeweils nationalen Blick, man will hin zu einer gemeinsamen europäischen Geschichte, die alle möglichen unterschiedlichen Strömungen aufgreift. Das klang immer wieder an, es sei Aufgabe zukünftiger Museen, eine neue Art europäischer Zukunft zu gestalten, eine multiperspektivische Geschichtsschreibung zu visualisieren und erlebbar zu machen. Man müsse sich auch von der Vorstellung trennen, dass es das klassische Europa immer noch gäbe, wie es das in den vergangenen Jahrhunderten sowieso, aber vielleicht auch noch in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gegeben habe. Heute sei zum Beispiel Venedig natürlich nach wie vor ein Kunstzentrum, aber das koreanische Seoul sei mindestens ebenso interessant und wichtig wie Venedig. Das müssten die Europäer nur endlich mal zur Kenntnis nehmen und dann eben auch neue Perspektiven entwickeln. Zum Beispiel, das war ein Vorschlag, der aus Polen kam, durch Einladung nicht westlicher Perspektiven, also durch arabische, asiatische, pazifische Künstlerinnen und Künstler, Kuratoren, die dann eben entsprechend auch andere Ausstellungen in den zukünftigen Museen für zeitgenössische Kunst auf die Beine stellen würden. Daraus ergäbe sich dann irgendwie ein neues Bild von Europa. Dadurch würde Europa wieder sozusagen wahrhaftig werden. Denn, und darüber war man sich doch heute, obwohl das wirklich, Sie fragten nach kontroversen Diskussionen, manchmal waren die tatsächlich kontrovers, nämlich in der Ortsbestimmung, wie das immer wieder genannt wurde, dessen, was Europa heute überhaupt noch ausmacht. Darüber war man sich überhaupt nicht einig. Letztlich hat man sich darauf, glaube ich, verständigt zu sagen, das ist eine Projektion, für viele auch eine Illusion. Man könne gar nicht die Grenzen von Europa überhaupt noch bestimmen. Was ist Mitteleuropa, was West, was Osteuropa? Kleinasien sei leichter zu definieren, hieß es. Eine neue Erzählung müsse her und die müsse dann eben von der zeitgenössischen Kunst und deren Museen neu erzählt werden.
Heißt das, der Vorschlag wäre etwas, wo sich die Kuratoren in ganz Europa die Hände reiben? Sie legen los mit Ausstellungen, die vom eurozentristischen Blick weg in die ganze Welt gehen? Oder und heißt das auch, die Museen mit moderner und zeitgenössischer Kunst packen jetzt mal alles aus, was wir vielleicht lange nicht gesehen haben, um es in wirklich neue Kontexte zu setzen?
Na, Ihre Frage zielt darauf, dass das schon alles sehr konkret irgendwie diskutiert wurde. Was können die Museen tun? Wie machen wir das, dass wir sozusagen uns auch zum Beispiel vernetzen? Das war ein Stichwort, das manchmal anklang. Das wurde aber dann sehr schnell wieder fallen gelassen. Überhaupt war das ganze Symposium wenig konkret. Es ging wirklich mehr darum, sich zu verständigen, einen Auftakt zu setzen, sich Klarheit zu verschaffen, durchs Reden, durcheinander zuhören. Zumal auch ohnehin die gesamte Kunstwelt ja eine ist, die außerordentlich in Bewegung ist und immer schon auch war. Schon Künstler der Renaissance reisten durch ganz Europa hin und her. Das ist heute noch in viel höherem Maße der Fall. Schon deshalb, sagten einige der Teilnehmer, könne man gar nicht mehr von europäischer Kunst sprechen, weil es ein Weltbetrieb geworden wäre, zumal im digitalen Zeitalter, wo ohnehin durch die Online-Auftritte, sei es von Künstlern, sei es von Museen, mit Publikumsteilnahme und Ähnlichem ganz andere Kunstbegriffe zum Tragen kämen und wo insofern alles ohnehin von Grund auf neu gedacht werden müsse. Aber auch da sei man eben, das wurde mehrfach beklagt heute, sei man eben auch an den Anfängen überhaupt erst.
Jürgen König in Paris über das Symposium Das Europa der Museen im Centre Pompidou. Die Kulturpresseschau mit Hans von Trotha schließt direkt an, bevor sie bzw. er wieder in Berlin landet.
Liegt es an der anstehenden Europawahl, am Brexit oder am Frühling? Die Feuilletons messen die Kultur der Zeit vor allem an ihren politischen Debatten. Europa ist kompliziert, Berlin aber auch, befindet etwa Paul Ingendey in der FAZ, anlässlich einer vom Deutschlandfunk übertragenen Diskussionsrunde im Rahmen der Reihe Reden über Veränderung. Ingendey zitiert die im Zuge der Diskussion gestellte Frage: Wo bitte sind die Hipster? Schließlich lautete das Thema Neue Träume für Europa. Doch statt der Hipster, Zitat, die liegen noch in ihren Betten, weil sie tanzen waren, fühlten sich anscheinend eher ältere Herrschaften angesprochen, Zitat, ich bin ein Opa für Europa. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero gab zu bedenken, wäre jeder Bürger der Europäischen Union vor dem Gesetz gleich, unterstünde also in wichtigen Bereichen einem allen gemeinsamen Recht, könnte Europa zusammenwachsen, ohne dass man endlose Debatten über Nation, Heimat und Identität führen müsste. Gero betonte das mit Blick auf jene Orte, Zitat, wo soziale Ungleichheit zu teils dramatischen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat, von der Griechenland-Pleite über den Brexit bis zum Gelbwesten-Phänomen. Dazu berichtet Annabel Hirsch in der Taz-Brühwarm aus Paris. Vergangenen Donnerstagabend hat der Europawahlkampf in Frankreich offiziell mit einer großen Fernsehtalkrunde begonnen. Ich schätze, man hätte sich, hätte man sie in Deutschland sehen können, kaputt gelacht. Vielleicht hätte man sich auch Sorgen gemacht. Jedenfalls hätte man besser verstanden, weshalb so viele Menschen in Frankreich desillusioniert sind, warum sie lieber, durch Gelbwesten getarnt, auf ein Wunder warten, als noch auf die Politiker und deren Spielchen zu setzen. Denn was man ganze 3 Stunden lang auf dem Sender France 2 sah, war nichts anderes als das. Ein Spiel. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemerkt Jürg Altweg derweil zu den Pariser Debatten, die Intellektuellen sind zurück und engagieren sich im Europawahlkampf. Im Zuge der antitotalitären Aufklärung, schreibt Altweg, hatte die Linke mit der Überwindung des Marxismus die soziale Frage aus den Augen verloren. Der Aufstand der heimatlosen Gelbwesten ist eine Folge davon. Der Niedergang der Sozialisten, genauso wie der bürgerlichen Rechten, ermöglichte Macrons Wahl. In Paris sind die Jüngeren offenbar schon wacher als in Berlin. So berichtet Altweg von einem philosophischen Generationenwechsel. Jetzt will der Sohn des bekannten Philosophen André Glücksmann die Linke retten, so Altweg. Raphael Glücksmann, dessen Programm die Linke Wiedervereinigung ist, präsentierte ein paar Kiesel, die der Vater dem 10-Jährigen von der gefallenen Berliner Mauer nach Hause mitgebracht hatte. Womit wir gedanklich und politisch schon wieder von der französischen in der deutschen Hauptstadt sind. Wenn Berlin überhaupt den Anspruch erheben kann, eine Kulturmetropole zu sein, schreibt Willi Winkler in der konsequent Berlin-kritischen Süddeutschen, dann ist der vor bald 250 Jahren begründet worden, als sich die außeruniversitäre Intelligenz zum ersten Mal in Salons um vorwiegend weibliche Gastgeber scharte. Da konnte, unbehelligt von Krone und Altar, die Aufklärung diskutiert und verbreitet werden, die Immanuel Kant von Königsberg aus verkündet hatte. Da ging es um Religionsfreiheit und nicht zuletzt um die jüdische Emanzipation. Es ging natürlich auch darum, sich gegenseitig die illustersten Gäste abzujagen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Gerade ist Berlin dabei, illustre Gäste zu verlieren. Willi Winkler berichtet von der Schließung der sogenannten Denkerei am Oranienplatz, die 2011 gegründet, just an diesem Wochenende zum Opfer des Berliner Immobilienbooms wurde. Zitat Winkler, dit is Berlin. Ziel der Denkerei war die, Zitat, Arbeit an unlösbaren Problemen, wie sie Gründervater Bason Brock, den größten Gelehrten ebenso wie der türkisch-schwäbischen Laufkundschaft in Kreuzberg, versprochen hatte. Immerhin gibt der von Winkler sogenannte Wortprägemeister Bason Brock zum Abschied vom Oranienplatz den Slogan aus: Denken ist angewandter Heroismus. Hoffen wir in diesem Sinne auf eine schöne, ruhige neue Adresse für die Denkerei und auf möglichst viele Helden im Europawahlkampf. Denkende Helden, wohlgemerkt.
Hans von Trotters Kulturpresseschau. Gabi Wuth gewünscht eine gute Nacht.